ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und ich freue mich, nach längerer Elternzeit jetzt wieder am Start zu sein und durch die Sendung zu führen. An den Gerichten ist diese Woche das Jahr auch so richtig gestartet und wir haben eine Reihe spannender Termine für euch besucht. Es geht unter anderem um Pushbacks an den europäischen Außengrenzen, die Frage, ob Birkenstock-Sandalen schützenswerte Kunstwerke sind und um einen Brandanschlag in Saint-Louis, bei dem vor über 30 Jahren ein Mensch ums Leben gekommen ist. Sehr vielfältige Themen also und die bespreche ich nicht allein, sondern habe mir für jedes Thema auch Verstärkung geholt. Und wir fangen an mit dem Brandanschlag in Saint-Louis. Mit diesem Thema hat sich mein Kollege Christoph Kehlbach intensiv beschäftigt. Christoph, kannst du uns mal kurz den Sachverhalt wiedergeben?
Das mache ich sehr gerne. Ja, es ist ein Fall, wie du sagst, der schon sehr lange zurückliegt. In der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 ist in Saint-Louis im Saarland ein Asylbewerberheim in Flammen aufgegangen. Es war Brandstiftung. Und bei diesem Brand, das Haus hat Feuer gefangen, ist ein Mensch ums Leben gekommen. Samuel Yeboah hieß dieser Mann, ein Asylbewerber, der aus Ghana stammte. Und in dem Haus selbst waren außer dem kurz nach der Tat gestorbenen Samuel Yeboah noch 20 weitere Menschen, die dann überlebt haben, teilweise verletzt, die sich aber letztlich dann alle retten konnten. Und diese Brandstiftung und auch dieser Mord an Samuel Yeboah, der blieb sehr lange erst unaufgeklärt. Die Behörden im Saarland haben dieses Verfahren relativ schnell eingestellt. Und jahrelang, jahrzehntelang eigentlich hat sich da nichts getan. Erst mehr als 30 Jahre nach der Tat kam es dann letztlich zu einer Verurteilung. Peter S. wurde verurteilt. Das war ein, oder ist nach wie vor, was die Gesinnung betrifft, ist es natürlich immer ein bisschen fraglich, aber er war jedenfalls damals ein Neonazi, der in der Skinhead-Szene im Saarland, in Saint-Louis sehr aktiv war. Und er hat eben dieses Asylbewerberheim angesteckt, indem er die Treppe in dem Gebäude mit Benzin übergossen hatte und angezündet hatte. Und die Menschen, die im oberen Teil dieses Gebäudes sich damals aufgehalten haben, es war nachts, sie haben geschlafen, die waren dann in größter Gefahr. Samuel Yeboah war dort im Obergeschoss und er ist dann tatsächlich, hat so schwere Brandverletzungen erlitten, dass er letztlich dann gestorben ist. Das hat sehr lange gedauert. Der verurteilte Peter S. hat im Jahr 2007 auf einer Grillparty, das war ein sehr kurioser Fall, auf einer Grillparty offenbar einer Frau erzählt, dass er das Feuer gelegt habe 1991 und dass er halt nie erwischt wurde und dass er irgendwie davongekommen sei. Und erst später, dann auch nochmal weitere Jahre später, hat die Frau realisiert, was wirklich dahinter steckt, was für eine Tat, dass auch ein Mensch ums Leben kam, hat das den Behörden gemeldet und dann eben hat der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen. Es gab dann letztlich die Anklage in Koblenz am Oberlandesgericht und dann auch die Verurteilung von Peter S. wegen Mordes. Kurioserweise, aber auch, wenn man näher drüber nachdenkt, dann auch doch wieder logisch zu einer Jugendstrafe, obwohl er heute über 50 Jahre alt ist, aber eben die Tat ist ja entscheidend, oder der Zeitpunkt der Tat, und das war eben 1991 und deswegen gab es eine Jugendstrafe, unter anderem wegen Mordes und wegen schwerer Brandstiftung und auch wegen versuchten Mordes an den 12 Menschen, die sich im Obergeschoss dieses Asylbewerberheims aufgehalten hatten. Und das waren dann 6 Jahre und 10 Monate, zu denen er verurteilt wurde. Und dieser Fall, der kam nun nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof.
Und weil es eine Anklage wegen Mordes war, war es auch nicht verjährt, richtig?
Exakt, das ist der Punkt, genau. Mord verjährt nicht und deswegen konnte man auch nach so vielen Jahren da noch die Sache juristisch aufarbeiten. Und in dem Fall wurde dann aber Revision eingelegt. Es ist halt so, dass dieses Verfahren selbst auch sehr politisch aufgeladen war. Es hat für viele Diskussionen gesorgt, eben weil die Behörden relativ schnell eingestellt haben im Saarland in den 90er Jahren. Für die Hörer und Hörerinnen, die sich an die Zeit erinnern, das war eine Zeit, wo es immer wieder tatsächlich zu Brandanschlägen kam auf Asylbewerberheime, wo auch Menschen ums Leben kamen. Hoyerswerda sind so Begriffe. Und
Solingen.
Rostock, genau. Bei Solingen war es, glaube ich, eine Familie, kein Asylbewerberheim, genau. Ja. Und bei diesem Verfahren am OLG Koblenz rund um diesen Fall Samuel Yeboah kam eben auch raus, dass offensichtlich da die Skinhead-Szene und eine kleine Gruppe von Skinheads auch über Hoyerswerda gesprochen haben könnte und das so ein bisschen als so eine Art Vorbild nehmen wollte und so unter dem Motto, sowas müsste hier auch mal passieren, an die Sache rangegangen ist. Und in diesem Geiste hat dann wohl Peter S. dann eben dieses Feuer gestartet. Tatsächlich, diese ganze Diskussion wurde oft auch befeuert oder begleitet durch Nichtregierungsorganisationen, durch zivilgesellschaftliche Initiativen, die gewissermaßen den Finger immer in die Wunde gelegt hatten. Unter anderem hat das die Aktion Dritte Welt sah getan. Und ein Vertreter dieser NGO, Roland Röder, hat mit uns gesprochen und hat zu diesem Fall und zur Aufarbeitung dieses Falls dann uns Folgendes gesagt.
Wir haben halt dafür gesorgt, durch Aufmerksamkeit, durch Öffentlichkeitsarbeit, dass irgendwann der politische Druck so stark wurde, dass eine Zeugin ausgesagt hat. Dann kamen die Ermittlungen zustande, 2 OLG-Prozesse in Koblenz, aber auch positive institutionelle Veränderungen, Untersuchungsausschuss im Landtag, Opferfonds wurde eingerichtet und ein Antirassismusbeauftragter installiert. Wichtig ist für uns, dass der Blickwinkel auch mittlerweile auf den Opfern liegt. Dieser Mordnacht. Das war ja nicht nur Samuel Yeboah, der wurde getötet, ermordet. Es gab 20 weitere Bewohner, Bewohnerinnen dieses Hauses und die sind Gegenstand der beiden Prozesse gewesen. Sie sind Gegenstand im Untersuchungsausschuss und das bewerten wir insgesamt positiv.
Jetzt kam dieser Fall ja nochmal nach Karlsruhe an den Bundesgerichtshof. Der muss jetzt entscheiden, wieso kam es denn überhaupt zu einer Revision?
Also die Revision kam zustande, weil beide Seiten Revision eingelegt haben. Also sowohl der Verurteilte Peter S. hat sich gegen das Urteil gewandt, wie eben auch die Bundesanwaltschaft. Bei dieser Revisionsverhandlung, die jetzt diese Woche stattgefunden hat, standen diese 20 Leute, die noch im Haus waren, sehr im Mittelpunkt, die Roland Röder eben angesprochen hatte. Ich hatte es vorhin gesagt, 12 von diesen Leuten befanden sich im Obergeschoss. Der Brand wurde gelegt, indem die Treppe angezündet wurde. Und 8 andere Personen befanden sich im Erdgeschoss des Hauses und waren relativ nah zum Ausgang des Hauses und waren noch wach. Sie hatten eine Geburtstagsfeier da am Laufen, haben gefeiert und gelacht und andere eben haben im Gebäude oben in einem oberen Stockwerk geschlafen. Und das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz gegen Peter S. hat ihn eben wegen Mordes an Samuel Yeboah verurteilt, aber eben auch wegen versuchten Mordes an diesen 12 Personen, die im Obergeschoss sich aufgehalten hatten, hat aber keine Verurteilung ausgesprochen wegen versuchten Mordes an den 8 Personen im Untergeschoss. Und das war auch die große Frage bei der Revision. Die Bundesanwaltschaft hat in ihrer Revisionseinlegung eben gesagt, naja, diese Personen im Erdgeschoss, die waren auch in dem Haus, klar, die waren wach, aber eigentlich müsste das doch auch ein versuchter Mord gewesen sein. Und da gab es eben keine Verurteilung. Und das war die große Frage, weil eben das OLG Koblenz seinerzeit gesagt hatte, er hat, also der Täter Peter S. hat mitbekommen, dass die wach sind und dass sie im Erdgeschoss sind und dass sie leicht aus dem Haus raus können. Und er habe darauf vertraut, dass sie eben das Haus verlassen können. Und dieses darauf Vertrauen, das ist eben dann ein Hinweis für eine fahrlässige Begehung, die aber eben natürlich nur, wenn sie vollendet ist, dann strafbar ist. Es gibt nicht den Versuch einer fahrlässigen Tat und deswegen gab es keine Verurteilung. Aber bei einem Mord, bei einem versuchten Mord, der wäre noch strafbar gewesen. Dafür wäre dann aber Vorsatz nötig gewesen. Also das ist ja tatsächlich, wie man es aus Klausuren oder mündlichen Prüfungen kennt, echt ein Thema, diese Abgrenzung zwischen Vorsatz, Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit. Und darum ging es sehr stark und eben das hat tatsächlich auch im Gerichtssaal beim BGH dann für große Diskussionen gesorgt.
Also da muss ich auch sagen, dass mir da die Argumentation der Bundesanwaltschaft doch ja näher ist. Also wenn jemand ein Feuer legt, dann kann es doch nicht darauf ankommen, ob jemand dann in der Nähe des Ausgangs ist und dann eventuell selbst aktiv wird und flieht. Also ich finde irgendwie, die Tat an sich müsste doch erstmal entscheidend sein, das Feuer zu legen und ob dann die Opfer eventuell in der Lage sind zu fliehen.
Ja, und dazu muss man aber noch eine Sache unbedingt sagen. Da hat sich nämlich etwas ereignet, was ich eigentlich noch nie erlebt habe hier in Karlsruhe, wenn ich eine strafrechtliche Revisionsverhandlung irgendwie begleitet habe. Die Bundesanwaltschaft hat letztlich gestern in der mündlichen Hauptverhandlung vom BGH beantragt, die Revision zurückzuweisen, die eigene Revision. Es hat sich also gewissermaßen jetzt der Vertreter im Gerichtssaal anders entschieden und die Sache anders bewertet, als das zuvor die gleiche Behörde, die Bundesanwaltschaft, getan hat, als sie die Revision eingelegt hat. Denn inzwischen, oder gestern jedenfalls, sagte dann der Vertreter der Bundesanwaltschaft, man müsse hier gerade nicht wegen versuchten Mordes verurteilen. Er hat also letztlich dann beantragt, die Revision, die eigene Revision, zurückzuweisen, weil er eben diesen Vorsatz bezüglich der 8 Personen im Erdgeschoss bei Peter S. nicht als gegeben ansieht. Wir hören mal rein, wie er das begründet hat.
Ja, die Besonderheit in diesem Fall war, dass die 8 Personen in dem Eckzimmer im Erdgeschoss des in Brand gesetzten Hauses wach waren. Sie hatten eine Geburtstagsparty gefeiert. Es war Musik aus dem Zimmer zu hören. Das Zimmer war noch erleuchtet. Und direkt neben dem Zimmer lag die Hauseingangstür, die offen war, sodass das Oberlandesgericht davon ausgegangen ist, dass der Angeklagte damit gerechnet hat, dass diese Leute in diesem Zimmer, weil sie wach waren, das Feuer rechtzeitig bemerken würden und noch rechtzeitig das Haus verlassen können. Das ist eine mögliche Schlussfolgerung, die ist jetzt nicht völlig lebensfremd und deswegen ist das zu akzeptieren vom in der Revisionsinstanz.
Das ist das Statement, das uns gestern Matthias Kraus gegeben hat, Vertreter der Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal. Ja, ganz kuriose Situation. Die Bundesanwaltschaft legt Revision ein, sagt, versuchter Mord eigentlich auch wegen der 8 Leute, die sich im Erdgeschoss aufgehalten haben. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal sagt dann aber beim BGH, nee, eigentlich doch nicht, und hat dann letztlich dann auch beantragt, die Revision zurückzuweisen, also die eigene Revision zurückzuweisen. Denselben Antrag hat dann natürlich dann auch die Verteidigung von Peter S. gestellt. Es ist tatsächlich dann eine Frage, die man sicher auch anders sehen kann. Wir wissen ja, wie die Abgrenzung aussieht. Man muss halt für den Vorsatz zumindest dieses billigend in Kauf nehmen haben. Und die große Frage ist, hat er das billigend in Kauf genommen, dass auch diese Menschen sterben im Erdgeschoss, als er dann den Brand gelegt hat mit dem Benzin? Oder hat er das nicht? Und war es gewissermaßen ein Fehler des Gerichts in Koblenz, dass sie das dann so nicht entschieden haben? Die Nebenklage war vertreten. Nebenkläger waren 4 der Personen, die sich im Erdgeschoss aufgehalten haben, die eben auch mit ihrer Nebenklage nicht so sehr eine Erhöhung der Strafe erreichen wollten, diese Jugendstrafe von 6 Jahren zu 10 Monaten, sondern die eben erreichen wollten, dass das, was ihnen widerfahren ist, auch als versuchter Mord anerkannt ist. Und sie waren eben durch einen Rechtsanwalt gestern beim BGH auch vertreten. Björn Elberling aus Kiel war das. Und der hat, anders als die Bundesanwaltschaft, dann im Gerichtssaal auch die Sache, diesen Fall und diese Situation anders bewertet.
Diese 8 Bewohner konnten sich retten. Es konnten sich zum Glück auch die meisten anderen Bewohner retten. Ich würde sagen, dass die Personen aus dem vorderen Eckzimmer auch Mitbewohnern das Leben gerettet haben, indem sie Alarm geschlagen haben. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es geht um versuchten Mord und um die Frage, ist dem Angeklagten vorzuwerfen, dass er auch hinsichtlich dieser Personen mit Vorsatz gehandelt hat. Und da er auch hinsichtlich dieser Personen eine erhebliche Lebensgefahr geschaffen hat und da es ihm mindestens egal war, ob sie zu Tode kommen, ist er wegen versuchten Mordes zu verurteilen.
Ich muss sagen, ich bin da eher auch auf der Seite der Nebenkläger oder des Anwalts der Nebenkläger. Ich vergleiche das jetzt auch mal mit den Raserfällen. Da sagt man ja, jemand, der so schnell Auto fährt und ein Rennen fährt in manchen Fällen, der nimmt das auch billigend in Kauf, dass da möglicherweise jemand zu Tode kommt. Und das ist ja doch mal was anderes, ob ich jetzt sehr schnell Auto fahre oder ob ich ein Feuer lege, was ja auch noch mal unkontrollierbar ist, wo ich mir nicht genau vorher vorstellen kann, wer das zu Schaden kommt und wie viele Leute dann im Haus sind. Wenn da 20 Leute in einem Haus sind und ich zünd das Haus an,
genau,
finde ich, kann es nicht darauf ankommen, ob da eine Tür in der Nähe ist und
die, ja. Exakt, genau. Also diese Raserfälle, die waren ja auch, das war auch die Abgrenzung immer, Fahrlässigkeit und Vorsatz. Und da, wo dann wegen Mordes verurteilt wurde, wurde dann eben auch der Vorsatz gesehen. Die wurden auch teilweise anders entschieden. Ne? Also der Normalfall war bei den Raserfällen ja meist die Fahrlässigkeit, weil dann oft gesagt wurde, die vertrauen drauf, das wird schon gut gehen. Und das ist dann eben die Fahrlässigkeit. Das ist zwar törichtes Verhalten und gefährliches Verhalten, aber eben gerade kein Vorsatz. Und was das Feuerlegen betrifft, das ist nicht kontrollierbar. Deswegen auch unter anderem Mordmerkmal gemeingefährliches Mittel. Also weil es eben gerade nicht einzuhegen ist und nicht mehr dann unter Kontrolle zu bekommen ist, wenn es mal richtig brennt, wie es auch der Fall war. Also rechtlich ist das tatsächlich dann jetzt die Frage, wie sieht der BGH diese Situation und was macht der BGH dann aus dieser Revision? Denn die Nebenklage hat er entsprechend dann auch beantragt. Und die Frage ist, wird das der Bundesgerichtshof dann selbst entscheiden können? Wird er vielleicht sagen, wir sehen es rechtlich anders, ändern den Schuldspruch? Oder je nachdem, also wenn der BGH sagen sollte, und das ist denkbar, das Urteil war falsch und der Fall muss nochmal aufgerollt werden, dann würde die Sache zurückgehen an einen anderen Senat am OLG Koblenz und müsste dann nochmal neu verhandelt werden, was natürlich auch nach so vielen Jahrzehnten auch nochmal eine große, große Sache ist. Also da glaube ich, haben viele auch nicht Interesse. Punkt, der mir natürlich auch schnell in Sinn kam, ist die Kernfrage, dieser Mord an Samuel Yeboah, der wirklich unter furchtbarsten Umständen da gestorben ist. Das war bei der Urteilsverkündung wirklich ergreifend, wie der Richter das formuliert hat. Dieser Mord, der war ja in der Revision nicht angegriffen worden. Also da waren sich alle Seiten einig, was es ist. Es geht halt um die Frage, ist es in zwölf Fällen ein versuchter Mord oder in 20 Fällen ein versuchter Mord? Und das bei einer Jugendstrafe. Also ich bin sehr gespannt auf das Urteil. Das kommt dann in 2 Wochen. Und wie gesagt, diese Kernfrage, Samuel Yeboah, das war wirklich das, was mir so hängen geblieben ist aus diesem Urteil. Ich war in Koblenz schon dabei, als das verhandelt wurde. Und da hatten wir alle ein Kloß im Hals, wie der Richter erzählt hat. Ich sage das jetzt an der Stelle. Also der hat schwerste Verbrennungen erlitten, ist dann wenige Stunden danach gestorben. Und der hat, also die Haut hat sich abgelöst, hat der Richter erzählt. Ein Finger war so verkohlt, dass er abgebrochen ist. Und es waren schlimmste Dinge, die da durch diesen Gerichtssaal halten. Und insgesamt also muss man sagen, es ist gut, dass diese Sache auch nach 3 Jahrzehnten juristisch jetzt aufgearbeitet wird. Und wir sind jetzt, wenn man so will, auf der Zielgerade. Wie lang die Zielgerade ist, das wird der BGH dann jetzt noch sagen. Vielleicht endet es ja wirklich in 2 Wochen am 23. Januar mit dem endgültigen Urteil, zumindest im Fall Peter S. Und es gab dann noch, das gehört einfach der Vollständigkeit dazu, noch ein zweites Verfahren, weil noch eine zweite Person auch in den Fokus der Ermittler kam, eben über dieses erste Verfahren Peter S. Da gab es dann in Koblenz aber einen Freispruch, aber der ist auch noch nicht rechtskräftig. Da sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Mhm.
Ein Argument, was mir gerade noch eingefallen ist, war, dass es ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob ich ein Feuer lege, um vielleicht einen Versicherungsbetrug zu begehen oder weil ich das Haus zerstören will oder ob ich das aus rechtsradikalen Motiven mache, weil ich weiß, da sind Menschen mit Migrationshintergrund untergebracht. Also und ich meine, das ist ja
das
hier
ist
klar
nicht,
der Fall.
Das ist nicht strittig. Es war Tötungsvorsatz. Es wurde ja eben verurteilt, auch wegen Mordes und Versuchtmordes bezüglich der Menschen eben, die oben war, wo dann gesagt wurde, die sind von dem Feuer dann auch sofort von irgendwelchen Fluchtwegen abgeschnitten. Die große Frage ist halt, trennt man quasi unter den Menschen nochmal, die in diesem Gebäude waren, diejenigen im oberen Stockwerk und diejenigen im unteren Stockwerk und ist das rechtlich dann anders zu bewerten?
Du hattest es am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass dieser Fall auch politisch durchaus Wellen geschlagen hat. Hatte der Fall irgendwelche Konsequenzen im Saarland?
Also es gab tatsächlich dann große Kritik und eben, wie wir es vorhin auch gehört haben von Roland Röder von der Aktion Dritte Welt Saar, dass dann Untersuchungsausschüsse eingeleitet wurden. Es gab, das ist auch noch eine Sache, die mir sehr präsent ist, eine öffentliche Entschuldigung des Polizeipräsidenten für die Fehler der Vergangenheit, also auch für die Fehler insoweit seiner Vorgänger, die halt einfach sehr schnell nach, ich glaube, es waren wenige Wochen, das Verfahren eingestellt haben, obwohl wirklich seinerzeit auch viele gesagt haben, das muss doch einen rechtsradikalen Hintergrund haben, überall.
Gerade in dieser Zeit.
Gerade in dieser Zeit, ja. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch irgendwie an diese 90er Jahre, wo man das wirklich leider sehr häufig hatte, dass Asylbewerberheime aus rechtsradikalen Motiven angezündet wurden. So war es auch in diesem Fall. Ja, und das, wie gesagt, es wurde eine politische Aufarbeitung dann angestoßen und tatsächlich wird das auch inzwischen einigermaßen positiv bewertet, was sich dann im Saarland getan hat. Wie gesagt, die juristische Aufarbeitung, die ist eben auch möglich in diesen Fällen noch, weil Mord nicht verjährt. Und deswegen dieses Verfahren noch und das Urteil, das steht an.
Vielen Dank, Christoph.
Sehr gerne.
Und als nächstes schauen wir auf ein Urteil vom EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dabei ging es um Pushbacks an den europäischen Außengrenzen und mein Kollege Max Bauer hatte sich bereits die Verhandlung angesehen. Max, wie ist denn die Lage an den Grenzen Europas?
Ja, es ist ja so, dass es seit Jahren Berichte gibt von ganz verschiedener Seite. Also Berichte von Menschenrechtsgruppen, Berichte auch von Journalisten, die mit Betroffenen gesprochen haben, aber auch Berichte von internationalen Organisationen bis hin zum Europarat und auch den Vereinten Nationen. Und da wird eigentlich festgestellt, dass Pushbacks an den europäischen Außengrenzen sowohl an Land, meistens dann Thema Balkanroute, als auch auf See, meistens in der Ägäis, dass die wirklich mittlerweile an der Tagesordnung sind. Es gab ja auch ziemlich viele Skandale in den letzten Jahren, die im Zusammenhang stehen mit solchen Pushbacks, solchen Zurückweisungen von Geflüchteten. Vielleicht nochmal zur Erklärung, was sind Pushbacks? Also Pushbacks sind Zurückweisungen von Geflüchteten, ohne dass die Chance bekommen, eben wirklich auch einen Asylantrag zu stellen. Und da gab es, wie gesagt, sehr viele Vorfälle. Der letzte Frontex-Chef, der Franzose Fabrice Lecheri, der musste ja sogar zurücktreten, weil da der Vorwurf war, er habe Pushback-Aktionen, in die auch Frontex, also die Europäische Grenzschutzagentur, involviert gewesen ist, irgendwie vertuscht als Behördenchef. Das ist die eine Sache. Dann gab es sehr viele Zahlen, auch zum Beispiel von einer Nichtregierungsorganisation, die sich mittlerweile aufgelöst hat, dass zum Beispiel im Jahr 2020 allein 10.000 Menschen betroffen gewesen sein sollen von solchen Pushbacks. Es gab dann 2023 ziemlich spektakuläre Filmaufnahmen. Zum ersten Mal hat die New York Times Filmaufnahmen veröffentlicht, wo wirklich dokumentiert werden konnte. Da sind Pushbacks wirklich unternommen worden von Grenzschützern. Das waren damals griechische Grenzschutzbeamte, die auf hoher See von einem Grenzschutzschiff Menschen ausgesetzt haben in ein Floß oder so ein Schlauchboot. Da waren auch Kinder betroffen von diesem Pushback. Und dann gab es im letzten Jahr, im Sommer ja, auch nochmal einen ziemlich heftigen Bericht, muss man sagen, von der BBC. Die haben mit sehr vielen Betroffenen gesprochen, auch mit Nichtregierungsorganisationen und auch mit türkischen Grenzschützern. Und da war der Vorwurf in diesem Bericht, dass die griechischen Grenzschützer, die griechischen Grenzschutzbehörden durch solche Pushbacks auch den Tod von Menschen verursacht haben, dass Menschen ertrunken sind, nachdem sie zurückgeschickt wurden. Die griechische Regierung, die hat das dementiert. Die BBC hat sich aber berufen auf Augenzeugenberichte, hat mit Überlebenden von Pushbacks gesprochen, hat auch türkische Grenzschützer befragt. Und da ist wirklich der Verdacht da, dass es regelmäßig zu solchen Pushbacks kommt an europäischen Grenzen, vor allem durch griechische Grenzschutzbeamte, durch die griechischen Küstenbeamten, die griechische Küstenwacht, und dass davon auch wirklich Menschen betroffen sind, die dann sterben, weil sie einfach ertrinken. Teilweise gab es sogar den Vorwurf, dass Menschen ins Wasser geworfen wurden. Also die heftigsten Dinge, die da im Raum stehen. Und da muss man sagen, das ist wirklich eine Sache, die natürlich für Europa sehr schwierig ist, weil das natürlich ganz grundlegende Menschenrechte betrifft. Und hier, ja, man eigentlich sozusagen ein bisschen, wenn das zutreffen sollte, alles die Axt legt an die Fundamente Europas, denn da geht es um fundamentale Menschenrechte.
Jetzt kommen wir mal auf den konkreten Fall. Wer hatte da jetzt geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
Ja, es ging um zwei Fälle, die auch ziemlich grundsätzlich sind. Also es war einmal der Fall eines Jungen aus Afghanistan, der war noch minderjährig zu dem Zeitpunkt, als er geflohen ist. Der hat gesagt oder vorgebracht, dass er versucht hat, die griechische Ägäisinsel Samos zu erreichen, und hat vorgetragen, dass er dann erst in ein Camp kam, aber ganz sofort auch wieder von griechischen Grenzschützern zurückgeschickt wurde, auf ein Floß gesetzt wurde und dann ohne Handy, ohne Papiere und auch ohne Paddel, ohne Ruder dieses Floß zurückgeschickt wurde. Also deshalb auch der Ausdruck Drift Back, habe ich gelernt in der Verhandlung. Man spricht nicht nur von Pushbacks, sondern wenn das eben so ist, dass die Menschen in ein Floß gesetzt werden, dann spricht man von Drift Backs. Das war der Vorwurf in dem Fall. Und der andere Fall, der war auch ziemlich spektakulär. Da ging es um eine türkische Staatsbürgerin. Die ist Anhängerin der Gülen-Bewegung, der oppositionellen Gülen-Bewegung in der Türkei, ist auch verurteilt worden in der Türkei wegen ihrer politischen Tätigkeiten zu über 6 Jahren Haft. Der ist es wohl gelungen, nach Griechenland über den Grenzfluss Evros, der die Türkei von Griechenland trennt, zu kommen, wurde dann erstmal festgehalten, auch inhaftiert, in Gewahrsam genommen, aber dann gleich am nächsten Tag oder ich glaube noch am gleichen Tag sogar zurückgebracht, über den Evros auch auf einen Fluss gesetzt, zurückgeschickt und ist dann wieder in der Türkei gelandet. Das waren die beiden Fälle. Ich habe dort in der Verhandlung, nach der Verhandlung gesprochen mit einem Rechtsanwalt, einem Menschenrechtsanwalt, der die Fälle vertreten hat, der auch prominent aufgetreten ist in der Verhandlung vor Gericht. Das ist ein Niederländer, der heißt Flip Schüller, und der hat mir nach der Verhandlung nochmal sozusagen als Zusammenfassung des Rechtlichen Folgendes gesagt.
Pushbacks are in violation of both the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights. Now, what is happening across the borders in Europe, both on land and on sea, is that people are not even given the opportunity to ask for protection and are being pushed back, drifted back, and this is wholly illegal.
Also der Anwalt sagt hier, dass Pushbacks eben verstoßen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Er erklärt auch mal, was das ist. Sozusagen, man wird zurückgeschickt, ohne dass man die Chance hat, Asyl zu beantragen. Und er sagt eben ganz klar, das ist nach Menschenrechten illegal.
Okay, und wie hat der EGMR jetzt diese Woche entschieden?
Ja, das ist ganz interessant. Man kann wirklich ein bisschen von einer Grundsatzentscheidung sprechen, insofern, dass der EGMR einmal festgestellt hat, das, was hier die griechische Regierung an der Außengrenze in der Ägäis macht, das sei ein System. Da kann man sagen, es gibt systematische Pushbacks. Der EGMR, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der sagt hier, er glaubt diesen Berichten, eben auch Berichten von hohen Institutionen wie den Vereinten Nationen, dass wirklich systematisch solche Pushbacks vorkommen, dass hier griechische Grenzschützer Menschen einfach zurückschicken. Zu den einzelnen Fällen, der Fall von dem afghanischen Jungen, der war nicht erfolgreich, muss man sagen. Punkt 1. Punkt 2, der andere Fall am Grenzfluss Evros, der war aber erfolgreich. Das heißt, die türkische Oppositionelle hat gewonnen vor dem EGMR und ihr wurde auch eine sehr hohe Entschädigungssumme im Straßburger Verhältnis, muss man sagen, zugesprochen. 20.000 Euro. Und es wurde vor allem auch festgestellt, nicht nur, dass der konkrete Fall, ihr Fall, dieser Pushback rechtswidrig war, gegen europäische Menschenrechte verstoßen hat, sondern dass auch ihre zwischenzeitliche Inhaftierung als Voraussetzung sozusagen dieses Pushbacks, dieser behördlichen Maßnahme, dass auch die menschenrechtswidrig war. Das ist im Großen und Ganzen das Ergebnis gewesen hier in Straßburg.
Du sagtest gerade, es ist ein Grundsatzurteil. Was bedeutet denn dieses Urteil jetzt für andere Klagen von Geflüchteten?
Also da müssen wir ein bisschen juristisch werden und das war auch im Grunde das Spannende in diesem Verfahren. Es ging sehr stark darum, was Geflüchtete nachweisen müssen, wenn sie eben diesen Vorwurf vorbringen, dass sie zurückgeschickt wurden. Also wie ist da die Beweislage? Wie kann man überhaupt an die Sache rangehen? Vielleicht zum Hintergrund so ein bisschen. Es ist natürlich so, solche Pushbacks sind sehr schwierig zu beweisen von den Betroffenen. Das sagen Menschenrechtsorganisationen auch immer wieder, die Geflüchtete betreuen, weil meistens den Geflüchteten erstmal ziemlich viel abgenommen wird, nämlich vor allem ihre Unterlagen, die sie dabei haben teilweise, aber eben auch ihre Handys. Und wenn man kein Handy hat, dann weiß man, man kann keine Fotos machen, man kann irgendwie wenig sagen, wo man war, man hat eben weniger Beweismöglichkeiten. Und das war auch ein bisschen so die Sache hier im letzten Jahr bei der Verhandlung in Straßburg. Da ging es sehr stark darum, wann kann so ein Beweis gelingen, dem Geflüchteten, dass er wirklich auch persönlich betroffen ist von einer solchen Zurückweisung und was muss dann die griechische Regierung in dem Fall sozusagen vortragen, um das zu erschüttern. Also juristisch gesprochen, es ging um diesen sogenannten Prima Facie Beweis, also wo liegt die Beweislast und was muss sozusagen dem Anschein nach, wenn genügend vorgetragen wurde, dann die Gegenseite vorbringen. Es ging auch darum, um diesen Wechsel der Beweislast, also das war ein ganz zentrales Thema hier vor Gericht und da muss man sagen, da kam auch sehr viel raus in Bezug zum Beispiel auf diesen Fall an dem Evros-Fluss von der türkischen Oppositionellen. Sie hatte den Vorteil, dass sie zwischendurch Kontakt hatte, Telefonkontakt mit ihrem Bruder, der schon in Griechenland lebt. Der hat dann Kontakt zu einem Anwalt schnell aufgenommen. Das konnte sie nachweisen. Da hatte man quasi vorlegen können, sie hatte eben telefoniert. Sie hat genau gesagt, wo sie ist. Es wurde da dokumentiert, dass sie auch in Haft gekommen ist, in Gewahrsam genommen wurde von griechischen Beamten. Und damit ist eben die Sache die, sie konnte beweisen, sie war in Griechenland. Sie ist wieder in die Türkei zurückgeschickt worden. Sie konnte beweisen, sie ist als sozusagen Verurteilte geflohen. Und dann plötzlich war sie wieder in der Türkei. Und da ist es natürlich schon sehr unwahrscheinlich, dass jemand sowas nur konstruiert, jemand, der verurteilt wurde in der Türkei, dass er freiwillig wieder zurück in das Land geht, wo ihm sozusagen ja auch aus politischen Gründen wahrscheinlich strafrechtliche Verfolgung droht und Inhaftierung droht. Und das war eben in dem Fall möglich. In dem anderen Fall, in dem Samos-Fall, da war es nicht möglich. Da hat der EGMR ja gesagt, das reicht nicht aus, was der Geflüchtete da vorbringt. Und zwar, das ist ein bisschen schwierig, genau dann rauszubekommen in dem Urteil, was wirklich vorgebracht werden muss. Aber mir hat sich so erschlossen, dass es nicht ausgereicht hat, dass der Junge gesagt hat, okay, er war in Griechenland und er war wieder in Türkei, sondern er musste auch diesen Link, die Verbindung sozusagen, also den Pushback selber irgendwie beweisen können und zumindest etwas vorbringen, Tatsachen vorbringen, die darauf hinweisen, dass wirklich ein Pushback stattgefunden hat und dass man sozusagen diesen Connex da beweisen muss. Der Fall war ein bisschen schwierig. Ich fand es vor Gericht eigentlich relativ eindeutig, was da vorgebracht wurde in Bezug auf diesen Pushback des Jungen. Wir hören vielleicht mal ganz kurz nochmal seinen Anwalt, denn der erklärt uns das, was da vorgebracht wurde und was der Junge dann wirklich gesagt hat.
The position of the Greek government is that our clients were found on a raft, which was faulty and leaky, without paddles, without phone, without food, without water, trying to reach Samos against the tide with merely their hands because they didn't have any paddles. Now, how likely is that? And how consistent is that with the practice of those seeking asylum? You know, they are usually a lot better equipped once they are found. So it is not a very convincing position in my view.
Ja, der Anwalt Flip Schüller, der hat hier sozusagen erstmal die Position der griechischen Regierung vorgetragen. Die hatte nämlich gesagt, okay, wir können ja eigentlich nur sehen, dieser Junge, der war dann eben wieder auf dem Floß, wurde von den Türken, dann von den türkischen Grenzschützern, von den türkischen Küstenwächtern oder von der türkischen Küstenwache wieder aufgenommen. Und da hätte man ja auch sagen können, ja, er saß eben gerade im Floß und wollte erst nach Samos. Das beweist noch keinen Pushback. Und hier sagt eben der Anwalt, ja, wie wahrscheinlich ist das denn? Er wurde aufgegriffen in einem Floß ohne Essen, ohne Trinken, in einem Floß, das kein eigenes Paddel hatte, ohne sein Handy. Also wie wahrscheinlich ist das, dass jemand sich so auf den Weg macht von der Türkei nach Griechenland? Und das war eben seine Beweislinie. Aber man muss sagen, das hat dem EGMR wohl nicht ausgereicht. Es kam wohl noch dazu, dass er auch etwas widersprüchliche Angaben gemacht hat. Es kam auch dazu, dass er eben ein Minderjähriger war. Und da sagen die Richter, das ist eher wahrscheinlich, dass er doch dann wirklich vielleicht aufgenommen worden wäre auf Samos. Also ein bisschen schwierig, aber man kann vielleicht zusammenfassend sagen, die Hürden sind dann doch relativ hoch für Geflüchtete, was sie wirklich vorbringen müssen. Sie müssen auf jeden Fall beweisen, sie waren persönlich von einem Pushback betroffen und das ist wohl gar nicht so einfach.
Ja, gar nicht so einfach, das auch zu beweisen, wenn man allein auf einem Boot oder auf einem Floß unterwegs ist, dass man da schon die Grenze überschritten hat und wieder zurückgeschickt wurde. Ja, die Bedeutung dieses Urteils, wie schätzt du die ein für die Zukunft?
Ja, also was ich schon ganz interessant fand, wirklich, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof jetzt mal festgestellt hat, es gibt ein System von Pushbacks und die griechische Regierung ist dafür verantwortlich. Das ist schon ziemlich hart für die griechische Regierung, das muss man sagen. Man muss auch sagen, diese einzelnen Beweisschwierigkeiten, die wird es weiter geben für Geflüchtete. Das kommt vor allem daher, dass natürlich, ich habe es gesagt, meistens die ihr Handy nicht mehr haben. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, so ein Pushback wirklich dann zu beweisen, wenn das so ist. Zweite Schwierigkeit, ich habe auch Berichte gelesen, dass solche Pushbacks meistens, wenn sie auf hoher See stattfinden, das heißt wirklich Floße, Boote zurückgedrängt werden von Grenzschützern und ihren Booten, dann geht das meistens über Stunden. Die nähern sich denen erst, dann wird sozusagen erstmal, wenn irgendwie große Wellen gemacht mit irgendwelchen Motorbooten, dann gab es teilweise Berichte darüber, dass da eben gerufen wurde, kehrt um oder sonst was, teilweise, dass sie ignoriert wurden, wieder abgedriftet sind durch Strömung. Das heißt, es ist einfach schwer nachzuweisen, dass es wirklich eine organisierte Aktion ist. Und das muss natürlich aus rechtlichen Gründen auch sein. Ich finde es ganz wichtig, dass man durch dieses Urteil auch gemerkt hat, ist es ein Thema? Es ist klar festgestellt worden, es gibt so ein System von Pushbacks und Europa ist hier schon auch ein bisschen handlungspflichtig, jetzt politisch gesprochen. Und das hat auch ein bisschen der Anwalt Flip Schüller gesagt. Er hat mir gesagt, dass es seinen Mandanten, er vertritt mehrere Menschen, die betroffen waren von Pushbacks, dass es denen gar nicht darum geht, nur geht, dass sie selber Gerechtigkeit bekommen oder dass ihr Fall vor einem hohen Menschenrechtsgericht verhandelt wird, sondern dass sie eben auch ein Zeichen setzen wollen, dass sie wollen, dass es Aufmerksamkeit für das Thema Pushbacks überhaupt gibt in Europa. Und dass eben dann auch andere davon profitieren und man möglichst eben ja in Zukunft solche rechtswidrigen, menschenrechtswidrigen Maßnahmen nicht mehr unternimmt, von Seiten der griechischen Regierung vor allem, von Seiten aber auch von Frontex, weil da gab es ja auch wieder Berichte, dass Frontex ein bisschen involviert sein könnte, auch wieder in neue Fälle. Wie gesagt, in erster Linie, es geht um die griechische Regierung, aber hier sind viele Fragen offen, wie Europa damit umgeht. Hören wir vielleicht nochmal ganz kurz den Anwalt Flip Schüller zum Schluss, wie er das darstellt und was seine Mandanten wirklich wollen.
He is adamant that justice needs to be done not only for himself but also for other people. And as an asylum lawyer, I'm always quite stricken by the fact that many of my clients have a great sense of being victim, but also that there's a larger community of victims out there who they want to do it for. So their empathy is a lot with their kins, if you want to call it that. And also, Mr. FRJ, in this case, is very much hoping and looking towards the court to make sure that it doesn't happen to others.
Also er hat sich mal bezogen auf seinen Mandanten, eben den afghanischen Jungen, der da geklagt hatte und jetzt nicht gewonnen hatte in Straßburg, dass er eben gesagt hat, es geht ihm darum, es ist wirklich dringlich, wie er sagt am Anfang, es ist ihm dringlich, dass es wirklich darum geht, dass das Thema da bleibt, dass das Thema gesehen wird, dass die europäischen Staaten ihre Verantwortung wahrnehmen und dass man eben die griechische Regierung, wenn sowas vorkommt, dann auch wirklich im Einzelfall vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg verantwortlich machen kann.
Vielen Dank, Max. Und zum Schluss nochmal ein harter Themenbruch. Jetzt geht es um Birkenstock und Kunst und besonders um die Frage, ob Birkenstock-Sandalen rechtlich als Kunstwerke eingestuft werden sollten und dementsprechend auch urheberrechtlich geschützt sind. Darüber hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag verhandelt und im Gerichtssaal dabei war meine Kollegin Exona Hüseni. Exona, worum ging es denn jetzt genau?
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ging darum, ob Birkenstocks Kunst sind und damit urheberrechtlich geschützt. Jeder von uns kennt ja die Birkenstock-Sandale, die sind ja wirklich extrem im Trend, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle und die sind mittlerweile ganz schön teuer geworden. Die kosten mal 100, manchmal sogar 200 Euro und sind teilweise sogar noch teurer. Und die werden eben von anderen Herstellern nachgemacht. Man kennt es vielleicht selbst, man geht in den Laden und sieht ja genau aus wie die Birkenstock-Sandale, aber eben zu einem Bruchteil des Preises. Und das will Birkenstock verhindern und hat deswegen einige dieser Nachahmerunternehmen verklagt. Erstmal in der unteren Instanz am LG Köln auch gewonnen. Dann ging es in die nächste Instanz vor dem Oberlandesgericht Köln, haben sie dann verloren und sind jetzt vor dem BGH gezogen und wollen jetzt eben erreichen, dass ihre Sandalen nicht mehr nachgemacht werden.
Okay, und du warst ja in der Verhandlung auch dabei. Was war da so los?
Also erstmal kann man sagen, es gab wirklich einen großen Andrang. Und als ich dann in den Gerichtssaal reinkam, sah ich schon, dass auf dem Tisch der Birkenstock-Seite schön aneinandergereiht die Birkenstock-Modelle schon standen. Das war ja was Besonderes, passiert ja auch nicht alle Tage. Und einer der Birkenstock-Vertreter, der trug sogar selbst Birkenstocks mit Socken drunter. Also es war wirklich kalt gestern
in Karlsruhe.
Ja, mit Socken drunter. Und in der Verhandlung selbst wurde sehr, sehr hitzig diskutiert. Also das ist auch nicht immer so bei so einer BGH-Zivilverhandlung vor allem. Die Vertreter der beiden Seiten haben sich die ganze Zeit die Argumente hin und her geworfen und es war wirklich spannend.
Okay, dann gehen wir doch mal ins Detail. Was waren denn so die Argumente von Birkenstock und was waren die Argumente der Gegenseite?
Ja, Birkenstock sagt, diese Birkenstock-Sandale, das ist eine originelle künstlerische Leistung von Karl Birkenstock. Der lebt auch noch, der ist 88 Jahre alt und hat 1963 die erste Birkenstock-Sandale auf den Markt gebracht. Das ist die, die man heute unter dem Namen Madrid kennt, die hat so einen Riemen. Und diese Sandale sei im Stil des Brutalismus erstellt worden. Also da ging es auch gestern so um Kunstbegriffe, die mir jetzt auch vorher nicht so bekannt waren. Und damals hatte eben Karl Birkenstock sogar auch viel Gegenwind bekommen für dieses Design, das er damals angefertigt hat. Die Gegenseite sagt, naja, Sandalen, die gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Einer der BGH-Anwälte der Gegenseite, Norbert Tretter, sagte sogar in der Verhandlung, selbst der Ötzi habe ja schon Sandalen getragen.
Das klassische Beispiel ist eben der Ötzi, weil er schon in der Steinzeit mit den Sandalen im Hochgebirge war, wie man in Bayern sagt, mit die Klapperl im Hochgebirge. Und damals war es schon eine bekannte Gestaltungsform eines Schuhwerks, eben die Sandale. Und deswegen muss man schon einen großen Schritt machen, um dann nochmal zu einem neuartigen Kunstwerk zu kommen.
Ja, und der Instanzanwalt von Birkenstock, Konstantin Wegner, der findet, dieser große Schritt, von dem Herr Tretter gerade sprach, der sei eben schon gemacht. Er sagt, die Birkenstocks, das sind keine normalen Sandalen, die sind was ganz Besonderes.
Natürlich gab es immer schon Sandalen, aber wir haben gezeigt, dass die Birkenstock-Modelle eben herausragen und nicht umsonst werden sie bis heute als ikonisches Design gefeiert.
Und der BGH-Anwalt von Birkenstock, Christian Rohnke, sagte außerdem gestern, schön und gut, dass es Sandalen schon seit Tausenden von Jahren gibt, aber in all diesen tausenden Jahren hat es niemand geschafft, einen Birkenstock zu entwerfen, das, was dann eben Karl Birkenstock gemacht hat. Der andere BGH-Anwalt, Matthias Koch, also von der Gegenseite, der hat die ganze Zeit immer wieder nachgefragt, warum denn Karl Birkenstock, der die Schuhe erfunden hat und der ja auch noch lebt, eigentlich nicht selber da ist und mal erklärt, was er sich dabei gedacht hat. Und er sagte auch, naja, der war ja nur Orthopädiemeister, der hatte ja gar keine Ahnung, dass er da Kunst geschaffen haben soll. Also da ging es wirklich heiß her gestern.
Interessante Forderung. Ich meine, dass die Seiten dann mit, also persönlich vom BGH auftauchen, ist ja auch eher selten. Also das einzufordern, finde ich jetzt schon mal ein bisschen ungewöhnlich.
Was ich auch total spannend fand, war wirklich, erst hat der eine gesprochen und dann der andere. Es gibt ja dann die Plädoyers. Und also der eine setzte sich sozusagen und der andere sprang sofort wieder auf. Also es war wirklich mal was anderes.
Okay, also Markenprodukte als Kunstwerke. Exona, gab es denn da irgendwie auch schon vergleichbare Fälle, wo Marken das geschafft haben, dass sie quasi urheberrechtlichen Schutz erhalten haben?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Fälle im EU-Ausland. Es gab zum Beispiel den Fall in Italien zu den Moonboots. Und da wurde entschieden, dass die tatsächlich urheberrechtlich geschützt sind. Und es gibt auch Rechtsprechung zu so Designklassikern wie so Vitra-Stühlen oder Sesseln. Und da sagt man eben auch, die sind urheberrechtlich geschützt, die sind Kunst. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es für die Birkenstocks ausgehen wird.
Ja, also Moonboots hat der Ötzi wohl nicht getragen. Mal schauen, wie das jetzt bei den Sandalen ist. Ja, wir werden das weiter verfolgen. Der BGH wird im Ende Februar, glaube ich, ein Urteil verkünden und Exona, du wirst da wahrscheinlich noch gut dabei bleiben. Danke dir schon mal für die Zusammenfassung. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, der Berlin-Code. Ein Podcast von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hauptstadtstudio und da hören wir jetzt mal rein.
Hi, ich bin Linda Zavakis und hier gibt es jetzt ab sofort mindestens einmal die Woche den Berlin Code, den Politikpodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Immer freitags und zusätzlich dann, wenn etwas Besonderes oder Wichtiges passiert. Ich möchte in diesem Podcast die Bundespolitik für euch dekodieren, das heißt entschlüsseln. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD Hauptstadtstudio. Denn die sind ja immer mittendrin, wenn was passiert. Also im Bundestag, im Kanzleramt und dazwischen im Berliner Regierungsviertel. Und im Podcast nehmen wir uns dann die Zeit, um gewisse Dinge zu analysieren, auch mal auf Hintergründe länger zu schauen und Zwischentöne, für die sonst vielleicht oft nicht so viel Platz ist. Ihr bekommt dann alles, was ihr über Wahlkampf, die Zeit danach und den Berliner Politikalltag wissen müsst. Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Berlin Code gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst auch Podcasts bekommt. Also abonniert am besten gleich oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und wann immer und wo immer es geht, lasst uns eine Bewertung da und erzählt anderen von diesem Podcast. Ich freue mich auf euch.
Und das war's dann auch für diese Woche. Danke an Exona, Christoph und Max fürs Mitmachen. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Fabian Töpel. Danke fürs Zuhören und bis bald.